Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie wir eigentlich Artikel lesen. Ich habe ja schon mal in früheren Alleine-Podcast-Folgen erzählt, wie ich so ein bisschen anfange, aber ich habe es auch nicht so richtig strukturiert gemacht. Und ich würde mich jetzt gerne mal mit Katharina darüber unterhalten. Ich gebe dir einen Artikel, von dem ich wissen möchte, was du davon hältst. Jetzt nicht nur statistisch, sondern ob du findest, dass das jetzt ein gut gemachter Artikel ist. Wir reden ja viel so über Ernährung und Veganes. Und wenn ich dann mal einen Artikel finde, dann schicke ich dir den rüber. Wie guckst du da drauf?
Ich gucke mir erst den Abstract an, was überhaupt untersucht worden ist.
Muss jetzt mal dazwischen kriechen. Guckst du Titel?
Nee.
Ich auch nicht. Gut. Also Abstract
an, schauen wir, was ist untersucht worden. Und was sind aus Sicht der Autoren die wesentlichen Ergebnisse? Und dann gucke ich nicht unbedingt zuerst in Material und Methoden, sondern ich gucke auf die Ergebnisse selber und schaue, ob das, was da untersucht worden ist und rausgekommen ist, eigentlich das, was die Autoren sagen, das rausgekommen ist, unterstützt oder nicht. Also wie weit das eigentlich daneben ist. Und wenn es für mich zusammenpasst, schaue ich dann eher noch mal Material und Methoden, weil ich dann eigentlich wissen möchte, wie groß war eigentlich die Datengrundlage, wie genau ist es untersucht worden, hätte ich es auch so gemacht oder hätte ich es vielleicht anders gemacht. Und wenn ich schon das Gefühl habe, dass es eigentlich nicht so passt, dann schaue ich mal in die Diskussion und die Limitationen rein, um mal zu verstehen, ob sich die Autoren eigentlich selber bewusst waren, dass sie da nicht so ganz gute Schlüsse gezogen haben oder dass da vielleicht irgendwie doch was zu beachten wäre oder mit Vorsicht zu genießen wäre. Und das ist eigentlich, finde ich, das ist der aufschlussreichste Teil, weil der zeigt, wie sehr sich jemand damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich nicht in den Daten drin steckt.
Das ist ja interessant, damit man das gleich einordnen kann. Wir haben vorher nicht genau darüber gesprochen, was wir uns jetzt hier eigentlich erzählen wollen, weil ich gehe anders an Artikel ran. Ich als eben nicht Statistikerin gucke mir als erstes Material und Methoden an und überlege mir, ob das, was sie ausdrücken wollen, man mit diesen Daten eigentlich ausdrücken kann. Also kriegt man das hin, dass man mit der Sorte Patienten, mit der Sorte Datenerhebung das ausdrücken kann in der Medizin, was die ausdrücken wollen oder ob das eigentlich eine insuffiziente Methode ist. Und im glücklichen Fall können sie das und dann gucke ich in die Statistik rein. Wenn da so ganz schwierige Statistikbegriffe drinstehen, wo ich denke, das ist aber irgendwie, das ist so ungewöhnliche Statistik. Es sind ganz gewöhnliche Daten, aber es ist eine ganz merkwürdige Statistik gerechnet. Dann versuche ich es erstmal zu googeln oder ich frage einen meiner Statistikfreunde, ob das jetzt irgendwie eine neue Methode ist, die ich kennen müsste. Und interessanterweise ist das aber relativ häufig so, wenn so ganz merkwürdige Methoden gewählt worden sind, dass eigentlich das in den Daten nicht drinsteckt, was sie eigentlich behauptet hatten, dass drinstecken soll. Und dass man dann statistische Methoden zum Beispiel gewählt hat, die eigentlich gar nicht so zu den Daten passen und Tests genommen hat, die eigentlich irgendwie vielleicht doch nicht so sinnvoll ist. Und dann gucke ich in die Resultate und ich gucke interessanterweise wenig in die Diskussion, wobei ich deinen Ansatz total wichtig finde, aber ich versuche mir eigentlich aus den Daten eher selber mein Bild zu machen zu dem, was ich weiß, was die Wissenschaft in dem Beispiel zum Beispiel hergibt. Es gibt jetzt zum Beispiel ein neues Antibiotikum und dann untersuchen die ja unterschiedliche Dinge, Mortalität, Liegedauer auf der Intensivstation und solche Dinge. Und dann gucke ich in den Daten, ob sich das verbessert hat. Und dann gucke ich eben auch die Diskussion an, ob die, wenn sie jetzt zum Beispiel keine Mortalitätsunterschiede gefunden haben, aber bei der Liegedauer auf der Intensivstation, wie sie das diskutieren.
Das finde ich sehr spannend, weil ich eigentlich eher das Gegenteil denke. Oder mal anders gesagt, ich habe den Eindruck, dass diese sehr gängigen Methoden, die angewandt werden, die sind halt ganz oft für die Daten eigentlich im strengen Sinne nicht geeignet. Das sind die Voraussetzungen nicht gegeben. Also so oft wie ganz normale Regression gerechnet wird, lineare Regression oder Varianzanalyse oder Chi-Quadrat-Tests, obwohl die Voraussetzungen in den Daten nicht vorliegen, da könnte man ganz viele Studien kritisch hinterfragen. Also in den meisten Fällen ist es jetzt nicht super schlimm. Aber ich finde es eher, also mich lässt es eher im positiven Sinne aufhorchen, wenn ich sehe, da ist jetzt eine komplexere Methodik gewählt worden. Und dann schaue ich mir natürlich, eben deswegen schaue ich mir dann in so einem Fall dann auch Material und Methoden an, weil ich nach der Begründung suche, warum jetzt diese Methode gewählt worden ist. Um beispielsweise drauf zu kontrollieren, dass man bestimmte Störfaktoren noch in den Daten drin hat oder weil man zum Beispiel als Zielvariable die Anzahl von bestimmten Ereignissen hat und dann macht man eben eher sowas wie eine Poisson-Regression statt eine normale lineare Regression. Und deswegen gucke ich da eigentlich eher mit einem positiven Auge drauf.
Gut, bei einem Poisson würde ich das auch noch, also das ist ja noch für mich im Bereich des sozusagen des Gängigen bei uns in der Medizin. Ich weiß, ich habe dir relativ am Anfang unserer Freundschaft mal eine geschickt, wo ich gesagt habe, was haben die denn da Komisches gerechnet? Und du fandst die Methodik da auch nicht richtig. Also bei mir ist es aber eher ein Gespür, bei dir ist es ja dann Wissen. Und bei mir war das so das Gespür, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Aber klar, also ich meine, grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass wenn das über eine normale Regression rausgeht, ich das dann irgendwie schon grenzwertig finde. Aber ich hinterfrage es eben, weil ich schon das Gefühl habe, dass manchmal Dinge schön gerechnet werden.
Woran ich gerade denken muss, es gab in der Corona-Zeit so eine Studie, wo dann gesagt wurde, ja, wir haben jetzt irgendwie mit KI-Methoden irgendwelche Auswirkungen von irgendwas gerechnet. Und wenn man dann genauer hingeschaut hat, war es im Endeffekt nur eine Regressionsanalyse, die dann tatsächlich durchgeführt worden ist. Aber da habe ich eher den Eindruck, wenn sowas wie KI oder Machine Learning oder sowas dann rangezogen wird, dass man dann eigentlich kritisch sein muss.
Zum Beispiel, wenn sowas behauptet wird, da wäre ich sowieso immer kritisch. Das ist aber eher ungewöhnlich bei den Medizinern, finde ich. Oder hast du das in der Corona-Zeit öfter gelesen, dass du irgendwelche, da hast du ja sehr, sehr viel Medizinstatistik gelesen. War ja auch der Grund eigentlich, warum wir uns kennengelernt haben, weil ich da immer wieder über deine Arbeiten gestolpert bin. Aber hast du da so viel oder ist das vor allem eine Studie, an die du dich ja da jetzt erinnerst?
Das war eine, an die ich mich besonders erinnert habe, weil wir die auch mal in der Unstatistik diskutiert hatten und überlegt hatten, ob wir die als Unstatistik des Monats machen. Hat uns dann aber also aus verschiedenen Gründen nicht genug hergegeben. Aber ich habe es jetzt öfter schon auch mal als Reviewer gesehen in Zeitschriften, dass ich Artikel vorgelegt bekommen habe, in denen dann so Machine Learning-Ansätze untersucht werden sollten. Häufig ist es dann zum Beispiel Random Forest oder sowas. Und da wird dann argumentiert, ja, dass man irgendwie nicht lineare Zusammenhänge hätte oder sonst irgendwas. Und wenn man sich dann aber die Ergebnisse anschaut und merkt, okay, die kommen aber dann so gar nicht vor, dann werde ich schon stutzig. Also wo ich mir halt auch denke, da wird vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen und am Ende ist es überhaupt kein Mehrwert.
Genau, an sowas denke ich. Warum habt ihr das jetzt auch noch gerechnet? Weil du hast ja kein Ergebnis manchmal auch raus, was irgendwie von dem anderen. Also die haben noch eine Statistik und noch eine Statistik und eigentlich kommt gar nicht viel mehr dabei raus. Es verwirrt dich eigentlich bloß. Es hättest du, die Aussage hättest du mit weniger hingekriegt. Ne? Das ist so eher das, wo man dann stutzig wird. Und die Limitation, was macht dich da dann stutzig?
Mich interessiert, ob zum Beispiel darüber diskutiert wurde, wie sich Ergebnisse verallgemeinern lassen oder auch nicht, wo es Einschränkungen gab. Also das, wo du eigentlich sagst, das findest du in Material Methods, wo du dich eben fachlich auskennst und sagst, für dich schon, das kann irgendwie sein, dass man mit der Untersuchungsmethode an den Patienten das und das rausbekommen kann oder nicht. Dieses medizinische Fachwissen fehlt mir ja. Das heißt, ich schaue in die Limitationen rein und schaue, ist sowas überhaupt diskutiert worden? Also gerade wenn man sehr aufwendig Patienten, also Einschlusskriterien oder Ausschlusskriterien hatte für die Studie, dann kannst du ja auch nicht unbedingt verallgemeinern auf alle anderen. Und da schaue ich dann schon, ist da eigentlich was drüber geschrieben worden oder eben nicht.
Eine ganz wichtige Sache, über die wir unbedingt in einem nächsten Podcast sprechen müssen, sind Ein- und Ausschlusskriterien, was die eigentlich mit der Studie machen. Also wie sehr du deine Ergebnisse damit verändern kannst, indem du bestimmte Patienten ein- und ausschließt. Und dass das vielen Medizinern eigentlich gar nicht so geläufig ist, dass sie gar nicht das Ergebnis von jeder Studie auf ihren eigenen Patienten, also das ist wirklich Data Literacy in der Medizin, zu wissen, ob du die Studienergebnisse auf deinen Patienten, deinen persönlichen übertragen kannst oder eben nicht. Das ist eine wirklich hohe Kunst in der Medizin.
Und ich finde, was du gerade sagst, das zeigt, wie wichtig es ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass Data Literacy oder dass das Umgang mit Daten nicht eine Sache ist, die gibt man einer Person und die erledigt es und dann ist es fertig. Also dieses, was vielleicht noch früher auch gang und gäbe gewesen sein mag, Mediziner erheben diese Daten und dann schicken die alle an den Statistiker und der wertet aus und am Ende ist alles perfekt und man hat sein Ergebnis. Das funktioniert einfach nicht, sondern es braucht immer diesen Austausch. Es braucht jemand, der sagen kann, was kann ich mit den Daten machen? Also aus der Datenperspektive, aber auch, was will ich mit den Daten machen? Also aus der Fachperspektive, jetzt in dem Fall die Mediziner und dann unter Umständen auch, was darf ich überhaupt mit den Daten machen? Also wenn es um Datenschutzthemen geht oder auch bei ethischen Fragen, was soll ich mit den Daten machen? Ja, es braucht viele verschiedene Perspektiven auf die Daten.
Genau. Und zwei Perspektiven haben wir hier sitzen und die reden das nächste Mal weiter.
Genau.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.